Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Confed Cup in Russland ist jetzt Thema hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir nutzen den Ruhetag bei diesem Turnier, um mal zurückzublicken auf den ersten Gruppenspieltag in der Gruppe A und in der Gruppe B. Viele Tore haben wir gesehen, viele Videobeweise, und das ist auch das erste Thema, über das wir sprechen möchten im Rückblick hier erstmal mit unserem internationalen Fußballexperten, mit Maximilian Hubert, den ich begrüße. Hallo Max.
Hallo.
Ja, dann lass uns erstmal über den Videobeweis sprechen. Der wird ja beim Confed Cup mit experimentiert. Bei der U20-WM haben wir ihn schon in Aktion erlebt. Jetzt beim Confed Cup nochmal. Bisher mit vor allen Dingen aus meiner Sicht dem Erfolg, dass Unterbrechungen des Spiels da sind, die auch von den Zuschauern nicht unbedingt so positiv wahrgenommen werden. Und dass es vor allen Dingen ziemlich lange dauert, bis das Spiel dann weitergeht. Wir haben eine Stimme von Jogi Löw. Der hat sich nämlich im ZDF auch zur Thematik geäußert. Wir hören mal kurz rein.
Es ist natürlich ein bisschen ungewohnt für uns alle im Moment, wenn der Schiedsrichter unterbricht und irgendwie das Spiel 1-2 Minuten unterbrochen ist. Aber am Ende hat sich schon auch immer bislang bewährt. Also ich denke mal, für die Zukunft, ein Versuch ist es auf jeden Fall mal wert.
Soweit Bundestrainer Jogi Löw zum Videobeweis und zum bisherigen Einsatz des Videobeweises beim Confed Cup 2017 in Russland. Max, das Spiel wird unterbrochen. Es dauert relativ lange, bis dann was entschieden wird. Wie hast du den Videobeweis bisher gesehen? Störend oder so eher wie Jogi Löw, dass auch irgendwie schon mal was Positives bei rumgekommen ist?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, wie man es denn gerne bewerten möchte. Wenn man sagt, 2 Minuten Unterbrechung, das war es jetzt im Maximum, also länger kam mir das nie vor, ist zu viel, dann ist es natürlich stört, wenn man sagt, ich nehme diese Zeit gerne im Kauf, um herauszufinden, ob das jetzt wirklich alles astrein war oder nicht. Dann ist das natürlich eine gute Entscheidung. Also wenn wir uns die einzelnen Szenen mal anschauen, angefangen mit den portugiesischen 1-0 gegen Mexiko, das nicht gegeben wurde. Also da war es mir beispielsweise anfangs ziemlich unklar, was sie überhaupt untersucht haben, denn ich konnte da keinerlei Abseitsposition erkennen. Dass die dann überhaupt erst quasi 2 Spielzüge vorher war, noch vor Cristiano Ronaldos Lattentreffer, so dieser hohe Ball, der aus dem Strafraum kam, dann abgewehrt wurde, dann Ronaldo schießt an die Latte und der Abpraller ist dann im Tor. Dass da Abseits war, und zwar gleich 4 Spieler in einer sehr, sehr deutlichen Abseitsposition, das war mir jetzt in dieser Schnelldurchlauf nicht bewusst. Und ich denke, wenn man dann jemanden hat, der gerade bei Toren, wenn gejubelt wird, nochmal untersuchen kann, war da jetzt alles astrein und im Zweifelsfall das nochmal aberkennt, ist es, denke ich, gar keine so schlechte Idee. Mhm. Ich finde es natürlich sehr, sehr bitter. Das haben wir dann auch bei Kamerun gegen Chile gesehen, wenn man dann schon als Mannschaft Torjubel quasi beendet hat und dann wird der Treffer auf einmal zurückgenommen. Natürlich, das ist hart. Im chilenischen Fall war es auch so, dass man ziemlich lange gebraucht hat, um zu erkennen, was jetzt die Schiedsrichter da gesehen haben, dass es dann in der Tat eine hauchdünne Abseitsposition war. Man muss halt entscheiden, möchte man das in Kauf nehmen oder möchte man weiterhin diese Fehler bei den Entscheidungen haben?
Mhm. Also das ist die Frage, die man dann natürlich für sich klären muss, die vor allen Dingen dann die FIFA klären muss. Also, aber dafür ist es ja auch gut, dass bei so einem Turnier dann ohne den ganz großen Ernst jetzt einer Weltmeisterschaft, auch wenn der Confed Cup natürlich auch ein gewisses Prestige birgt, das einfach mal ausprobieren kann.
Natürlich, das ist eine sehr gute Idee, das mal zu testen, wie bereits bei der U20-Weltmeisterschaft, wie bei der Club-WM und jetzt auch hier. Und ich kann schon mal sagen, vor allem im Vergleich zur Club-WM läuft es schon deutlich schneller und besser. Wir hatten jetzt vor allem Abseitssituationen zu beurteilen. Elfmeterszenen hatten wir 2 Stück bisher aus dem Eröffnungsspiel, wo man sich auch wieder gestritten hat, war das jetzt ein Foul von Marinovic, Neuseelands Torwart, war es kein Foul. Es wird immer so Entscheidungen geben, die ein Stück weit weiter in 50-50 bleiben, wo sich dann eine Mannschaft beschweren wird, trotz Videobeweis, das hätte man geben müssen oder nicht. Aber es wird auf jeden Fall, solche Szenen werden seltener werden. Mhm. Gerade bei Abseitspositionen, die man noch rückgängig machen kann, im Sinne davon, dass ein Tor erzielt wird oder dass man ein Tor einfach nochmal überprüfen kann, halte ich es für keine schlechte Alternative. Denn der große Vorteil ist, wir haben da so eine knappe Minute, die brauchen mit Jubeln und so weiter und so fort. Das ist natürlich nicht ideal, dass man dann quasi diese Freude über das Tor dann nochmal nachträglich zunichte macht. Aber es ist, denke ich, besser, als wenn man das Spiel jetzt einfach mal unterbricht und dann 2 Minuten lang komplett Leerlauf hat. Mhm. Es ist halt auch eine Sache, die vom Fall zu Fall entscheidend ist. Eine Elfmetersituation, er wird gefoult, dann läuft der Konter und so weiter. Was passiert da jetzt? Eine Notbremse, eine rote Karte, eine gelbe Karte, Freistoß oder gar ein Elfmeter auf der anderen Seite und dann pfeifen wir es nochmal zurück. Das ist natürlich ganz kritisch. Da muss es wesentlich schneller gehen. Es ist natürlich keine perfekte Lösung, aber die wird es auch nicht geben. Mhm. Ich kann es aus meiner Sicht jetzt mal so formulieren, wie der Videobeweis bisher zum Einsatz kam, war das ganz in Ordnung. Die einzige Szene, wo ich ein bisschen streiten würde, war das zweite Tor von Chile, weil da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da überprüft wurde, dass das dann gegolten hat in der Nachspielzeit. Für mich war es da relativ klar, dass Vargas da gar keine Abseitsposition haben kann. Es liegen ganz klar zwei oder gar drei Gegenspieler vor ihm. Ob dann jetzt das ursprüngliche Zuspiel auf Alexis Sanchez überprüft wurde, weiß ich nicht. Letztendlich war es dann auch egal. Mhm. Klar, es ist nicht ideal, es läuft nicht wie geschmiert. Das wird noch einige Zeit brauchen, bis das immer besser geht, bis auch die Schiedsrichter vor Ort das genau überprüfen können. Aber gerade bei so engen Szenen wie bei diesem ersten aberkannten chilenischen Tor, das dann richtig knapp ist, wo man noch mal ein paar mehr Zeitlupen und ein paar mehr Linien ziehen muss, wird das natürlich Zeit im Aufwand Anspruch nehmen. Mhm. Ob man die haben will oder nicht, das muss jeder dann für sich selbst entscheiden. Das muss die FIFA irgendwann mal festlegen. Man wird sehen, ob das jetzt besser läuft. Wir haben ja noch einige Spiele vor uns. Es wird auch noch weitere Tests geben bis 2017, bis die WM dann vor der Tür steht. Grundsätzlich kann ich aber sagen, gerade solche Entscheidungen, wie wir von großer Tragweite, wie wir sie hatten. Man denkt ja an das Handspiel von Suarez in der Nachspielzeit, das erkannt wurde. Oder auch Spiel Deutschland gegen England. Dieser Schuss, der an die Latte ging und dann ins deutsche Tor gegangen ist, dass dann das 2-1 gewesen wäre. Mhm. Solche Entscheidungen von so großer Tragweite, die würde man dann auf jeden Fall vermeiden können. Und das kann eigentlich nur Interesse von jedem Fußballfan sein.
Und dann gucken wir mal, was die FIFA jetzt noch weiter testet, wie schnell die Abläufe dann vielleicht auch automatisiert werden. Auch die Videoschiedsrichter müssen mit dem System ja auch erstmal so vertraut werden, dass sie am Ende dann auch ja quasi blind vielleicht mit dem Gerät dann umgehen können. Schauen wir auf die Spiele, die bisher waren. Du hast ja schon einige Szenen angesprochen, wo auch der Videoschiedsrichter zum Beweis hinzugezogen wurde. Fangen wir gleich mit dem Eröffnungsspiel an. Russland gegen Neuseeland, der Gastgeber in St. Petersburg, gefordert natürlich auch entsprechend unter Druck gegen eine Mannschaft aus Ozeanien, die gegen Russland natürlich als Außenseiter in die Partie ging, am Ende auch mit 0-2 verlor, sich selbst durch ein Eigentor in der 31. Minute ins Hintertreffen gebracht hat durch Michael Boxall, der da vorlegte für Russland, ehe dann Fedor Smolov in der 69. nachlegte und den Endstand markierte. Russland gewinnt verdient. Wie hast du das Spiel gesehen?
Es war kein sonderlich hochwertiges Spiel, das muss man dazu sagen. Russland hat die Pflicht erledigt, aber nicht geglänzt. Neuseeland hat mich ehrlich gesagt enttäuscht, weil sie schwächer gespielt haben, als sie es eigentlich können. Es war offensiv ziemlich wenig, da hatten sie einen Fernschuss und dann die folgende Ecke mal als Gelegenheiten, aber ansonsten hat man schon Probleme gesehen, dass man nicht einmal richtig nach vorne spielen kann, dass die Pässe nicht ankommen und das jetzt gegen eine russische Mannschaft, die beileibe jetzt nicht eine total dominante Leistung gebracht hat. Sie haben absolut verdient gewonnen, sie hätten auch höher gewinnen können. Bereits in der 9. Minute ja dieser Pfostenkopfball, Verzeihung, in der 7. Minute Pfostenkopfball von Vasin nach einer Ecke, dann diese Szene mit Marinovic gegen Polos. Das war es richtig. Mhm. Bei den russischen Stürmer kann man leicht mal verwechseln. Mhm. Der da zu Fall kommt, wo es eventuell hätte Elfmeter geben können, Elfmeter geben müssen. Da kann man sich ein bisschen drum streiten. Also sehr dominante Phase. In der 31. Minute dann auch völlig verdient die Führung. Doppelt begünstigt von Neuseeland. Einerseits Kip Colway mit einem schweren Fehlpass in der eigenen Hälfte. Dann geht's mal richtig schnell bei den Russen über Samedov und Polos zu Glushakov, dessen Heber noch am Pfosten landet. Und dann hat er ein bisschen Glück, dass er Smith, Boxall und er dann irgendwie diesen Pfostentreffer abstauben wollen. Und es dann Boxall ist, der reinrutscht und den Ball irgendwie mit einer Mischung aus Brust und Oberarm über die Linie drückt. Verdiente Führung, natürlich ein bisschen glücklich. Nach der Pause dann Marinovic zweimal im Fokus, sowohl gegen Smolov als auch gegen Erokin binnen Sekunden ganz stark gehalten. Das 2-0 hat sich langsam abgezeichnet und es war wieder mal Boxall mittendrin im Geschehen, Samedov über der rechten Seite, ganz starkes Spiel gemacht, seine Reingabe konnte er nicht klären, absolut keine Probleme für Fjodor Smolov, aus kurzer Distanz einzuschießen. Damit war die Begegnung dann auch richtig entschieden. Mehr braucht man dazu eigentlich auch nicht groß sagen. Neuseeland, kein Maßstab, wie bereits erwähnt. Es hat einfach nicht gepasst, weder in der Defensive von der Zuordnung mit Fünferkette, noch in der Offensive im Spiel nach vorne. Da können sie eigentlich deutlich mehr, das haben sie auch mal gezeigt in anderen Begegnungen. Und es bleibt für sie nur zu hoffen, dass sie in diesem Turnier sich steigern können, denn die Gegner werden mit Mexiko und Russland, Mexiko und Portugal, Verzeihung, auf gar keinen Fall einfacher. Mhm. Und es ist eine ganz wichtige Sache für sie, natürlich auf so einem Niveau Erfahrung zu sammeln, aber wenn es dann wirklich nach den Ozeanien-Playoffs gegen den Südamerika-Fünften, das kein einseitiges Spiel werden soll, sondern man zumindest eine kleine Außenseiterchance haben will, wirklich dann auch 2018 in Russland zu vertreten sein, muss man sich in diesen Spielen rasant steigern, gerade im eigenen Offensivspiel. Mhm.
Russland aber trotzdem erstmal nach diesem 2-0-Sieg Tabellenführer in der Gruppe A, weil sich Portugal und Mexiko im zweiten Spiel in Kasan mit 2-2 getrennt hatten. Du hattest vorhin schon das erste Tor für Portugal angesprochen, was wieder aberkannt wurde wegen einer Abseitssituation. Pepe da im Abseits gestanden, nachdem Cristiano Ronaldo die Latte getroffen hatte, der Abpraller zu Portugiesen, zu den Portugiesen kam, Moutinho hereingegeben hatte und Pepe dabei im Abseits stand, so die Situation bei diesem Tor. Danach Portugal aber zunächst mal die bessere Mannschaft und auch in Führung gegangen.
Ja, das ist ein sehr interessantes Spiel. Also wenn ich jetzt die Torchancen allein zähle, hat Portugal ein Plus. Wirklich fürs Spiel getan haben sie eigentlich ziemlich wenig. Das hat mich sehr an die EM erinnert. Sichere Defensive, alles verdichten und nach vorne wird schon mal für Ronaldo was abfallen. So war es dann letztendlich auch in der 34. Minute. Salcedo, der neue Frankfurter, verschätzt sich bei einem hohen Ball. Ronaldo ist auf links auf und davon, zieht dann drei Gegenspieler im Strafraum auf sich, legt quer und dann macht das Quaresma einfach brillant. Zieht sich den Ball locker an Ochoa vorbei und rollt ihn dann mit dem Außenriss ins Tor. Schon davor die besseren Abschlüsse, es gab nur ganz sehr, sehr wenige, hatte Portugal durch Cedric Soares zum Beispiel in der 26. Minute oder auch durch Salcedo, der beinahe eine Flanke ins eigene Tor gelenkt hätte. Mexiko dann aber gut zurückgekommen, auch quasi mit der ersten richtigen hochkarätigen Chance, ist 1-1 gemacht, Flanke von Jiménez, an der Dortmunds Rafael Guerrero am Ball vorbei schlägt. Vela darf dann frei flanken und Hernandez in seiner gewohnten Stärke am 5-Meter-Raum per Kopf. Unhaltbar für Rui Patricio mit dem Ausgleich. Hätte sogar in der Nachspielzeit freistehend noch das Spiel drehen können, aber deutlich übers Tor geschossen. Nach der Pause dann eigentlich ging es so weiter. Mexiko viele Spielanteile, kontrolliertes, Portugal lauert auf Konter. Wenig wirklich interessante Szenen, bis wir dann in die Schlussphase kommen. 85. Minute, André Silva nach einer Flanke von André Gomes mit einer exzellenten Kopfballgelegenheit, die Ochoa aber von der Linie gekratzt hat. Eine Minute später fällt das Tor dann doch. Doppelt bitter gleich für Hector Herrera von Mexiko, der erst diese Hereingabe von Gelsons Martins quasi maßgerecht für Cedric vorlegt und dessen Abschluss dann noch abfälscht, dass Ochoa keine Chance hat. Aber vollkommen verdiente Nachspielzeit dann noch. Ecke dos Santos, Kopfball Moreno aufgerückt, der sich da stark durchgesetzt hat, 2-2 Ausgleich erzielt. Also sehr interessantes Spiel. Von den Chancen her leichte Vorteile für Portugal, von den Spielanteilen klare Vorteile für Mexiko. Deswegen denke ich, dass dieses 2-2 letztendlich ein gerechtes Ergebnis ist. Lässt natürlich alles offen für die Gruppenphase. Für Portugal geht es jetzt erstmal gegen Russland. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel, nicht nur für die Russen, auch für die Portugiesen. Mexiko kann gegen Neuseeland dann, wenn alles richtig läuft für sie, idealerweise schon mal vorlegen und schon ein bisschen quasi das Weiterkommen sichern. Kein schlechtes Spiel, sehr zähes Spiel, aber das hat man nun mal, wenn eine Mannschaft eher defensiv spielt, wie es Portugal auch getan hat und die Schlussphase dann doch für einiges entschädigt.
Und dann gucken wir in die Gruppe B, wo Chile zum Auftakt mit 2-0 sich gegen Kamerun durchgesetzt hat, da auch keine großen Probleme hatte, auch wenn die Tore relativ spät gefallen sind.
Chile ist gestartet wie die Feuerwehr, richtig gute Gelegenheit, der ersten Minute Vargas im Pfosten, in der dritten Minute muss Ondoa gegen Fuenzalida retten, auch danach weitere gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, durch Puch aus der Distanz, nochmal gegen durch Fuenzalida, Vargas, der aus kurzer Distanz übers Tor schießt und natürlich dieser aberkannte Treffer, wo es dann letztendlich doch eine hauchdünne Abseitsposition von Vargas war. Kamerun erst einmal defensiv geordnet, nach vorne Konterstandards. Da hatten sie auch ein bisschen Pech, dass ein Tor von Gadoin Gachou aberkannt wurde. Leichtes Foul, leichtes Halten von Aboubakar Vidal, bevor eben der Innenverteidiger per Kopf trifft. Habe ich auch schon Schiedsrichter gesehen, die das weiterkommen lassen. Ich würde sagen, keine Fehlentscheidung, aber halt so eine klassische Sache 50-50. Kann man auch anders entscheiden. Nach der Pause dann aber Kamerun immer besser reingekommen mit der Zeit. Hat selbst gezeigt, dass sie wirklich offensiv richtig gut nach vorne spielen können, ordentliche Passstaffetten, auch technisch stark, haben sich dann immer besser befreit, was in der Anfangsphase noch totales Schwimmen war, haben sie sich dann freigeschwommen. Negativ für den Zuschauer war halt dann, dass sich das Begegnung relativ ausgeglichen hat. Dann dauert es bis zur 72. Minute, bis wir die erste richtig gute Gelegenheit hatten, als Isla nach einer Ecke den Ball nicht aufs Tor bringen kann. Alexis Sanchez, der angeschlagen war, ist dann nach einer Stunde gekommen, um Chiles Angriff dringend nötigen Schwung zu verleihen. Letztendlich hat sich's dann auch rentiert. 81. Minute, Flanke Sanchez, Kopfball Vidal, 1-0. Bitter für Kamerun, die sich dann in der Nachspielzeit noch nach einem Konter, wo Sanchez erst einmal dann noch einen Gegenspieler anschießt und Vargas den Abpraller über die Linie drückt, das zweite Tor gefangen haben. Also Chiles Sieg ist natürlich verdient, allein von den Chancen her auch aufgrund der ersten Halbzeit, aber Kamerun hat vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie durchaus man sie jetzt nicht im Rennen um den zweiten Platz in der Gruppe komplett verabschieden kann. Dafür muss natürlich gegen Australien Sieg her und idealerweise gegen Deutschland auch was Zählbares geholt werden, sonst reicht das natürlich nicht. Mhm. Aber gerade ich, der ja im Vorfeld etwas skeptisch war, wie diese unbekannte Kameruner Mannschaft sich verkaufen wird, gerade gegen so ein offensiv starkes Team wie Chile, muss ich schon sagen, Kompliment an die Mannschaft, die hat sich exzellent verkauft. Hätte mit etwas mehr Glück zumindest einen Punkt mitnehmen können, hat nicht sollen sein, aber ich bin mir sicher, sie werden in dieser Gruppenphase noch zwei gute Spiele absolvieren mindestens und vielleicht reicht es ja sogar für mehr.
Als nächstes erstmal gegen Australien, die deutsche Mannschaft trifft auf Chile und im direkten Duell, da hatte Deutschland mit 3-2 gegen Australien gewonnen gestern. Tolle erste Halbzeit, in der zweiten ein bisschen nachgelassen.
Ja, erste Halbzeit hat Australien lange Zeit gar kein Land gesehen, völlig verdient, frühe Führung durch Lars Stindl nach Vorarbeit von Julian Brandt, Sandro Wagner, Brandt selbst hatten richtig gute Gelegenheiten zu erhöhen, hätten eigentlich mindestens ein 2-0 nachlegen müssen. So wird es dann erstmal gefährlich, kurz vor der Pause, als Sainsbury per Kopf vorbeizielt, dann Ballverlust von Draxler, Rogic bleibt erstmal an Mustafi hängen mit seinem Schuss, sein zweiter Versuch rutscht dann Leno durch, also Torwartfehler in dieser Situation, das hat man recht schnell behoben, weil Luongo beim Asien-Cup, Verzeihung, noch ein richtig guter Spieler in dieser ersten Halbzeit, völlig neben der Rolle, faul an Goretzka begeht im Strafraum, Draxler verwandelt zum Pausenstand und gleicht sozusagen seinen Fehler wieder aus. Zweite Halbzeit geht's erstmal wie gewohnt weiter, 3-1 Goretzka in der 48. Minute nach einem starken Pass von Kimmich. Man hat sich jetzt gedacht, okay, das Ding ist im sicheren Hafen, aber nur 6 Minuten später wieder ein Gegentor kassiert. Hat mich schon ein bisschen dran erinnert, 2005, als man im Confed Cup bereits gegen Australien gespielt hat. Damals war es ein ähnliches Auf und Ab, 4-3 für Deutschland, damals auch absolut verdient, aber knapper als man dachte. Und auch da sieht Leno nicht gut aus. Abgefälscht natürlich der Schuss von Rogic durch Juric. Trotzdem, er lässt sie beim Aufkommen nochmal fallen, prallen. Juric bedankt sich, verkürzt auf 2-3. Wurde dann zwar jetzt nicht mehr so richtig knapp, also Australien hat sich natürlich versucht, aber die beste Gelegenheit hatte natürlich in der Schlussphase dann noch Timo Werner, der den Pfosten traf. Verdient ist der Sieg auf jeden Fall. Er hätte eigentlich auch höher ausfallen müssen, aber es war schon ein bisschen so vorne hui, hinten pfui. Daran muss Deutschland definitiv arbeiten. Gegen Chile kann man sich sowas nicht erlauben, denn dann verliert man so ein Spiel ganz, ganz schnell. Wenn es auch für mehr reichen soll, diesen Turnier auch nicht. Aber okay, das war jetzt mal der Auftakt. Der war durchaus ordentlich, gerade in der Offensive besser als erwartet. Und wenn man jetzt solche einzelnen Patzer in der Defensive und vor allem noch die Chancenverwertung verbessert, dann kann es für Deutschland ein richtig gutes Turnier werden.
Also sind wir gespannt. So sieht's momentan also in der Tabelle aus, Chile vor Deutschland in dieser Gruppe und am Donnerstag dann im direkten Duell gegeneinander. Wir werden es dann natürlich auch verfolgen und hier besprechen in der Sportshow auf meinsportradio.de. Das war jetzt erstmal unsere Zusammenfassung der ersten Spieltage in der Gruppe A und in der Gruppe B mit unserem internationalen Fußballexperten, mit Maximilian Hubert. Max, vielen Dank.
Gerne.
Und bei uns geht's ja vor allen Dingen in den nächsten Tagen um Golf hier auf meinsportradio.de. BMW International Open in München Eichenried ab Donnerstag 11.15 Uhr sind wir auf Sendung. Bei uns im Livestream auf der Webseite könnt ihr dabei sein oder auch mit unserer mobilen App ganz bequem von unterwegs. Die gibt's für iOS und Android in den entsprechenden Stores und bietet euch Zugriff nicht nur auf die Live-Übertragung, sondern auch auf unser reguläres Programm und natürlich auch auf alle Podcasts, die wir hier auf meinsportradio.de so haben.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.